Ohne Strom, ohne Energie steht man da und sagt, okay, was ist jetzt? Wo bekommen wir jetzt die Energie her? Es muss nicht immer gleich wirtschaftlich sein. Oft muss man mal andere Wege gehen, damit man erfolgreich ist.
What goes on? Der elektrifizierende Podcast für Unternehmen mit Katrin Hansl. Herzlich willkommen bei What goes on? Dem elektrifizierenden Podcast für Unternehmen. In dieser Sommerepisode sprechen wir über ein Unternehmen, das ganz viele mit Genuss und Erlebnis verbinden, den Eiskreisler. Hinter Manufaktur, Gastronomie und Besucherbetrieb steht ein energieintensiver Standort, der über Jahre hinweg systematisch weiterentwickelt wurde. Dabei stellt sich die Frage, wie gelingt es einem regional verwurzelten Familienbetrieb, den Großteil des Strombedarfs selbst zu erzeugen? Welche Rolle spielen Eigenstrom, Kreislaufwirtschaft und die Mobilität? Und überhaupt dieses gesamte Konvolut, was bedeutet das für die unternehmerische Stabilität? Genau darüber werden wir heute sprechen, ebenso über Investitionsentscheidungen, über die strukturelle Weiterentwicklung und wie das Thema Nachhaltigkeit zur Managementaufgabe wird. Ich freue mich, dass wir heute hier bei der Eismanufaktur und beim Erlebnispark vom Eiskreisler sind, hier direkt in Krumbach mit meinem Gesprächspartner. Herzlich willkommen, Georg Blochberger. Hallo.
Danke, dass du heute da bist. Herzlich willkommen auch.
Georg, du leitest ja gemeinsam mit deiner Frau Andrea Blochberger den Eiskreisler. Ihr habt euch von einer traditionellen Landwirtschaft zu einem großen Produktions- und Erlebnisstandort hier in Krumbach weiterentwickelt.
Ist richtig, ja.
Mit so einem Wachstum steigen ja auch die Anforderungen oder sie verändern sich an die Infrastruktur sowie auch an die Energie. Wie hat sich denn der Energiebedarf im Zuge dieses Wachstums weiterentwickelt?
Ja, der Energiebedarf ist natürlich auch kontinuierlich mitgestiegen. Hatten wir natürlich am Anfang nicht den Plan. Am Anfang hat man natürlich den Fokus, okay, was können wir machen? Wir machen eine neue Produktion, wir richten einen kleinen Kinderspielplatz. So hat das eigentlich alles begonnen. Und eigentlich der Fokus, dass man da auch viel mehr Energie braucht, kommt erst dann, wenn man sagt, okay, jetzt kauft man eine neue Maschine oder man baut ein Kaffeehaus dazu. Oh, da brauchen wir mehr Energie auch. Aber das ist natürlich auch wichtig, dass die Infrastruktur da kontinuierlich mitwächst.
Wo liegen denn heute innerhalb des Betriebes so die größten Verbraucher? Also jetzt das Café, die Produktion, aber ihr habt ja auch den Erlebnispark mit Fahrgeräten. Wo ist der größte Verbraucher?
Na, auf der einen Seite natürlich die Produktion beim Eis. Natürlich, man muss sich vorstellen, jeder Liter Eis oder jede Liter Milch, und wir haben ja unsere hauseigene Milch, wo wir das köstliche Eis machen, muss erhitzt werden auf 85 Grad. Und dann wieder mit Energie runtergekühlt werden auf minus 18 Grad oder minus 20 Grad Lagertemperatur. Da braucht man sehr, sehr viel Energie. Und Gott sei Dank kommen am Wochenende sehr viele Gäste, genießen unser Eis, sind dann hier im Erlebnispark draußen. Und unsere Fahrgeschäfte draußen brauchen natürlich auch sehr, sehr viel Energie. Also ohne Strom geht bei uns eigentlich gar nichts.
Jetzt habt ihr euch eben langsam weiterentwickelt von der Landwirtschaft zum großen Standort, wo Erlebnis tagtäglich eine große Rolle spielt, sei es im Eisgenuss oder eben im Fahrgeschäft. Zu welchem Zeitpunkt wurde klar, Energie muss nicht nur operativ gemanagt werden, sondern auch strukturell und strategisch vorher schon mitgedacht werden?
Ich glaube, das ist vor circa 6-7 Jahren ist das entstanden, auch mit der Energiekrise, aber auch mit den Erweiterungen draußen im Erlebnispark, aber auch in der Produktion, wo dann vielleicht einmal der Elektriker sagt, okay, wo bekommen wir jetzt die Energie her? Und da ist natürlich ein Umdenken, wo man sagt, okay, da muss man das auch mit planen, mit bedenken. Bei jeder Erweiterung draußen der Fokus auch, okay, schaffen wir es auch, dass wir dort die notwendige Energie dort auf den Platz hinbekommen, wo sie wir brauchen.
Das heißt, war das auch tatsächlich der Impuls zu sagen, ja, wir wollen den Großteil unseres Strombedarfs selbst erzeugen?
Bis vor 10 Jahren war, glaube ich, das noch kein Thema, dass man den Strom selbst erzeugt hat. Bei weitem nicht so groß der Fokus. Ich glaube, 2021 war dann die Energiekrise und wenn der Strom dann das Doppelte oder Dreifache kostet, denkt man natürlich nach, okay, was kann man selber erzeugen? Dann ist natürlich die Photovoltaik immer mehr in den Vordergrund gekommen, gerutscht und dann haben wir sich natürlich mit dem Thema viel mehr befasst und haben gesagt, okay, wir haben tote Flächen, wir haben Parkplatzflächen, können wir die nicht überdachen, dass man auch diese Fläche dual nutzt. Unten stehen die Autos, können die Autos parken im Schatten, oben wird der Strom erzeugt. Und wenn die Sonne scheint, brauchen wir sehr viel Strom im Erlebnispark, weil viele Gäste kommen. Aber natürlich, es wird sehr viel Eis gebraucht und auch in der Produktion brauchen wir sehr viel Strom. Und somit ergänzt sich das eigentlich bei uns wunderbar.
Wie viel Strom könnt ihr selber produzieren in etwa?
Wir produzieren im Jahr jetzt ca. 600.000, 700.000 Kilowatt.
Stand damals bei dieser Entscheidung eher das Thema Nachhaltigkeit im Fokus? Ging es da eher um langfristige Planungssicherheit oder tatsächlich nur um den Faktor Strompreis?
Nachhaltigkeit, wo man sagt, natürlich, diesen Strom, den wir selbst erzeugen, braucht man nicht durch irgendwelche Leitungen über die Landschaft transportieren, sondern der Strom wird hier erzeugt und wird hier verbraucht. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wirtschaftlich und das ist, glaube ich, die beste Form der Energiegewinnung, aber auch der Energienutzung.
Wie verändert diese Situation hier die unternehmerische Perspektive, vor allem hinsichtlich Stabilität und Zukunftsfähigkeit?
Nur schon sehr. Man denkt natürlich darüber nach, okay, wie viel Strom können wir untertags erzeugen? Was brauchen wir untertags? Weiters denken wir jetzt da ganz intensiv nach, okay, wie viel Strom brauchen wir in der Nacht für unsere Kühlhäuser? Wir können natürlich unsere Kühlhäuser in der Nacht nicht ausschalten, weil sonst würde ja das Eis dahin schmelzen. Also wir brauchen ja am nächsten Tag in der Früh trotzdem noch ein gutes Speiseeis und somit brauchen wir die Kühlhäuser, die Tiefkühlhäuser und die brauchen auch sehr viel Strom auch in der Nacht. Und da müssen wir natürlich jetzt in Zukunft nachdenken, wie gehen wir, wie können wir diese Situation lösen.
Es dreht sich ja hier nicht nur um das Thema Strom, sondern es geht auch um das Thema Wärme, das euch beschäftigt. Ja. Wie denkt ihr denn euer Energiesystem insgesamt, also von der Erzeugung über den Verbrauch bis hin zur Absicherung?
Na, grundsätzlich, die Wärme haben wir selber. Wir haben ein Mikrowärmenetz, also wir haben eine Hackschnitzelheizung und die versorgt alle unsere Gebäude mit Wärme, auf der einen Seite mit Prozesswärme, die wir brauchen für die Produktion, damit wir die Milch schon vorwärmen können und nicht alles unter Anführungszeichen mit Strom erhitzen müssen. Im Winter brauchen wir die Wärme natürlich für das Heizen der einzelnen Gebäude. Und wir denken darüber nach, dass wir, wenn wir Überschussstrom haben, auch Warmwasser erzeugen. Also man muss das gesamtheitlich sehen, das Ganze.
Welche Rolle spielt dabei konkret, wie du schon genannt hast, die PV-Anlage, aber auch regionale Wärmequellen sowie die langfristige Versorgungssicherheit bei euch am Standort?
Ohne Strom, wissen wir, geht nichts. Also wir hatten einmal vor 2 Jahren einen Sonntag, einen schönen Sonntag, ungefähr 1500 Leute waren hier und haben einen Stromausfall gehabt. Und da merkt man einfach, okay, ohne Strom, ohne Energie steht man da und sagt, okay, was ist jetzt? Aber das merkt man erst dann, wenn es wirklich so weit ist und wenn die Gäste sagen, ja, wieso habt ihr das nicht durchgesagt, dass ihr keinen Strom habt? Ja, wie soll man es durchsagen, wenn wir keinen Strom haben und ein Megafon haben wir keines Tages? Also man merkt es erst dann, wenn man wirklich betroffen ist und der Strom einmal nicht da ist für eine kurze Zeit oder eine lange Zeit. Und das ist schon, glaube ich, die Aufgabe vom Unternehmen, vom Management, wo man sagt, okay, man muss sicher unterwegs sein, wenn viele Gäste hier sind, auch wenn mal vielleicht der Stromausfall ist, oder wie kann man sicherstellen, dass man immer genug Strom hat? Und das ist nicht so einfach manchmal.
Da wird dann ganz ein belebter Standort plötzlich sehr still.
Er wird sehr still, aber natürlich da braucht man wirklich ein gutes Krisenmanagement, weil es nicht so einfach ist, dass man 1000 Leuten erklärt, okay, es gibt jetzt keinen Saft zum Trinken, es gibt kein Bier zum Trinken, weil es läuft alles mit Strom. Mhm. Und bis die Leute das verstehen und sagen, okay, sie sind ja das nicht gewohnt, dass man keinen Strom hat.
Ja. Wann wurde denn für dich oder für euch das Thema Energie zur Managementaufgabe?
Bei der Errichtung von der Photovoltaikanlage für unsere Carports vor 2 oder 3 Jahren haben wir sich ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigt und wir gesagt haben, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das errichten, dass wir den Strom selber erzeugen. Und vielleicht wird es auch in Zukunft, wo wir jetzt den Fokus drauf legen, dass wir einen Batteriespeicher zulegen, anschaffen, damit wir auch einen Teil unserer selbst gewonnenen Energie auch hier am Standort speichern können.
Energie ist ein zentraler Hebel, jedoch nicht der einzige. Auch die Nachhaltigkeit, die Kreislaufwirtschaft, diese Elemente spielen eine zentrale Rolle hier am Standort. Wie geht ihr mit Abfällen um, vor allem einerseits mit der Vermeidung, mit der Verwertung und auch mit dem Recycling?
Ja, Abfall ist natürlich ein großes Thema. Bei uns wird der ganze Abfall gesammelt und bekommt dann eine zentrale Abfallanlage, wo es sortiert wird. Der beste Abfall ist der nicht anfällt. Also deswegen bin ich froh, dass eigentlich die Pfandflasche eingeführt worden ist, wenn man sagt, okay, dass man diese Flasche wieder retour geben kann an den Handel, an den Erzeuger. Ich finde das wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Kreislaufwirtschaft beginnt aber auch bei uns, wo man sagt, okay, wir haben unsere eigenen Felder, draußen auf die Felder erzeugen wir das Gras, das Futter für unsere Kühe, die fressen das, das tut. Die gute Milch wird erzeugt und aus der guten Milch wird das gute Eis erzeugt. Also ich sehe auch hier die Kreislaufwirtschaft und wir haben selber auch eine Landwirtschaft, wir haben Wälder, dort wächst das Holz, aus dem Holz wird Hackschnitzel erzeugt und aus dem erzeugten Hackschnitzel die Wärme. Also wir sehen das hier wirklich gesamtheitlich und es kann nur so funktionieren.
Ein gesamter Kreislauf, den ihr hier schließen könnt. Wo siehst du denn heute noch Potenzial, in dem Bereich noch mehr zu machen? Gibt es überhaupt noch Potenzial?
Es gibt immer Luft nach oben, wo man sagt, ich habe schon kurz angesprochen, energiemäßig natürlich, wo man einen großen Speicher sich über die nächsten Jahre wahrscheinlich anschaffen werden oder müssen oder wollen, wo man sagt, okay, dass wir auch die Energie, die wir am Tag produziert oder erzeugt haben, damit wir die auch in der Nacht nutzen können. Das ist die eine Sache. Aber auch in der Kreislaufwirtschaft, wo wir wirklich noch vermehrt sagen, wir müssen schauen, dass wir so viel wie möglich Abfall vermeiden. Dass man jeder Abfall, der nicht entsteht, ist kein Abfall und somit braucht man nicht nachdenken, wie man den wieder entsorgt. Also das ist ganz, ganz wichtig für uns, wo wir den Fokus für die nächsten Jahre drauflegen werden.
Würdest du sagen, ökologische und ökonomische Maßnahmen gehen immer Hand in Hand? Lässt sich jede ökologische Maßnahme auch wirtschaftlich in einen Betrieb integrieren?
Es muss nicht immer gleich wirtschaftlich sein im ersten Step, sondern man muss das vielleicht oft den Fokus über Jahre oder vielleicht auch über Jahrzehnte sehen. Wichtig ist, wir haben ja das Land nur geliehen bekommen. Irgendwann wird das Land weitergegeben an unsere Erben und an die nächste Generation. Und man sollte halt schauen, dass man mit diesen Ressourcen so schonend wie möglich umgeht.
Neben Energie und Ressourcen spielt auch das Thema Mobilität eine große Rolle hier am Standort, sei es im eigenen Fuhrpark, in der Logistikkette oder für die Besucher. Denn die rund 1.000, 1.500 Besucher kommen meist mit dem Auto hierher. Mhm. Was habt ihr denn in dem Bereich bis heute gemacht?
Nee, im Zuge dessen Errichtung von den Carports haben wir mittlerweile 22 E-Ladestationen. Also bei uns können 22 Autos gleichzeitig laden. Wir haben die Option, dass wir nochmal 20 oder 22 dazu machen können. Also die Infrastruktur ist geschaffen. Also da haben wir wirklich schon in die Zukunft gedacht. Ich denke, dass ich auch ein Vorreiter war in der Elektromobilität. Ich habe mein erstes E-Auto, glaube ich, vor 12 Jahren bekommen. Also da waren noch ganz, ganz wenige E-Autos unterwegs, aber mich hat das immer schon interessiert, obwohl es am Anfang wirklich mühsam war mit, wo kann man tanken, wie weit kommt man. Mittlerweile ist ja das schon fast Standard. Aber damals war es noch mühselig, aber mich hat das wirklich schon interessiert, wie kommt man elektrisch von A nach B, was muss man da bedenken. Es ist auch ein ganz anderes Autofahren. Jeder, was ein E-Auto fährt, weiß das, dass das nicht vergleichbar ist mit dem herkömmlichen Antrieb. Und natürlich wird auch sukzessive unser Fuhrpark umgestellt auf E-Mobilität. Bei den LKWs tun wir uns noch ein bisschen schwer. Wir haben auch zwei LKWs, sind da wirklich ganz intensiv auf der Suche nach E-LKWs. Das braucht er wahrscheinlich noch 1-2 Jahre, weil wir ja auch eine Kühlung auch brauchen auf dem LKW drauf.
Im Schwerverkehr, da entwickelt sich ja noch einiges weiter. Was mich jetzt noch interessiert, ihr macht zwar einiges in Sachen E-Mobilität. Wie sieht es denn bei den BesucherInnen aus? Merkt ihr da auch vermehrt, dass die Leute mit E-Autos hier zu euch nach Kumpach kommen?
Ja, absolut. Wir haben gestartet vor, glaube ich, 4 Jahren oder 5 Jahren mit einer Elektro-Tankstelle. Da waren wir auch, glaube ich, einer von den Vorreitern. Da hat es noch nicht so viele Tankstellen gegeben. Da ist hin und wieder mal ein E-Auto vorbeigekommen, aber da hat es noch nicht so viele E-Autos gegeben. Mittlerweile haben wir 22 Ladepunkte und an einem guten Besuchertag sind dann schon mal 15, 18 Ladepunkte wirklich besetzt. Also wir merken, die Leute kommen vermehrt mit E-Autos. Den Leuten macht auch das E-Autofahren Spaß und somit wir bieten ihnen die Infrastruktur hier an, dass sie auch, wenn sie 4-5 Stunden im Park sind, sind sie wirklich froh, wenn sie dann zum Auto zurückkommen und das Auto ist voll geladen. Sie sind glücklich, fahren glücklich nach Hause und das macht Spaß.
Wenn wir über E-Mobilität sprechen, geht es auch immer wieder um Daten. Es geht auch um Transparenz und auch um die operative Steuerung. Welche Rolle spielen diese Elemente?
Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass man weiß auch, okay, wo kommen die Leute her? Mit was kommen die Leute her? Wir machen jedes Jahr eigentlich Zählungen von den E-Autos. Wie viele E-Autos sind am Parkplatz? Wie viele E-Autos davon parken an einer Ladesäule? Das sind schon ganz, ganz wichtige Daten für uns, wo man auch weiter planen kann in die Zukunft.
Wo gibt es denn in dem Bereich der Mobilität und der Logistik noch realistische Einsparungspotenziale?
Ja, da denke ich schon. Also jeder umsonst gefahrene Kilometer sollte auch bedacht werden, dass man auch die Routenplanung so wählt, dass man wirklich sehr, sehr effizient unterwegs ist. Vielleicht, wir beliefern ja auch sehr viele Kunden. Also wir haben 250 gastronomische Partner, die unser Speiseeis haben. Und was für uns jedes Jahr immer wieder spannend ist, dass man wirklich einen rationellen Tourenplan zusammenstellen, dass man Leerkilometer einfach vermeidet. Jeder Leerkilometer oder ist kein wirtschaftlicher Kilometer und wenn man den vermeidet, somit verbraucht man keine Energie.
Eiskreisler wächst und wächst und das seit mehr als 2 Jahrzehnten und man muss sagen, ihr wächst verantwortungsvoll. Welche nächsten Schritte stehen denn in diesem Bereich an, sei es jetzt Mobilität, sei es Energie?
Na, Mobilität, das Ziel ist schon, dass wir vielleicht in den nächsten 2-3 Jahren alle unsere Autos auf elektrisch umgestellt haben. Also das ist, da liegt der Fokus, geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber ich denke mal, in 2-3 Jahren sollte auch das geschehen sein, wo man sagt, wir sind wirklich nur mehr elektrisch unterwegs. Das wäre wirklich ein sehr, sehr großes Ziel von mir. Das ist die eine Geschichte. Und draußen natürlich wollen wir schon ein bisschen noch wachsen in unseren Freizeitpark, dass wir Attraktionen hier anbieten für unsere Gäste und dass man aber da auch schaut, okay, dass der Abfall vermieden wird, dass man wirklich schonend mit der Umwelt umgeht.
Zum Abschluss unserer Episode habe ich noch eine sehr persönliche Frage an dich. Und gerne. Zwar, was bedeutet es für dich, die Mobilitäts- und Energiewende aus eigener Kraft voranzutreiben?
Ich glaube, man muss gewisse Sachen vorleben. Oft heißt es natürlich immer, wir Kleinen, bei uns macht das nichts aus, sondern man muss es vorleben, dass es funktioniert. Es macht ja auch unter Anführungszeichen Spaß, wenn man sich Ziele setzt und auch dann die Ziele erreicht. Und wenn man es auch den Freunden und den Mitbewerbern beweist, es funktioniert auch, wenn man andere Wege geht. Ich glaube, das ist das Leben so. Oft muss man mal andere Wege gehen, damit man erfolgreich ist. Und auch da gehört natürlich auch die Mobilität dazu, da gehört auch die elektrische Mobilität dazu. Hätte es vor 20 oder 30 Jahren nicht irgendwelche Vorreiter gegeben in dieser Branche, dann würden wir wahrscheinlich heute nicht hier sitzen. Und somit, glaube ich, muss man hin und wieder mal einen steinigen Weg gehen, damit es dann wieder angenehmer wird.
Das höre ich gerne. Wir gehen weiter diesen steinigen Weg, damit es wieder angenehm wird. Sehr fein. Vielen Dank, Georg, für diesen spannenden Einblick beim Eiskreisler hier in Krumbach.
Danke fürs Kommen.
Gerade im Sommer, wenn Produktion, Kühlung und Besucherandrang auf Hochtouren laufen, zeigt sich, wie belastbar ein Energiesystem tatsächlich ist. Eiskreisler macht deutlich, die Energiewende, die ist kein Thema nur für Großkonzerne, sondern für jeden Betrieb hier bei uns in Österreich. Wenn Eigenstrom, Wärmeversorgung, Kreislaufprozesse und die Mobilität konsequent ineinander greifen, dann entsteht unternehmerische Stabilität. Wer Energie aktiv gestaltet, gestaltet auch die Zukunft des eigenen Unternehmens aktiv mit. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unsere ZuhörerInnen und ZuseherInnen. Begleiten Sie uns auf unserer Reise zur Mobilitätswende. Bis bald bei What Goes On.